Wenn ich euch ein Wort sage, horcht mal in euer Herz hinein, was gleich euch dazu einfällt. Das Wort ist Strafe. Hört sich nicht gut an, ne? Aber wie nennt man, das habe ich mich tatsächlich gefragt bei der Predigt, Strafe, die es eigentlich gut meint mit Ihnen und mit mir? Wenn wir also bestraft werden und der, der die Strafe ausspricht, meint es eigentlich gut mit uns, dass was Gutes am Ende dadurch herauskommt. Mir blutet bei dem Thema immer das Herz. Emma ist gerade raus, aber wenn sie dann manchmal mit einer schlechten Note nach Hause kommt, dann muss ich sagen, so, das war's erstmal mit Handy, das war's erstmal mit Fernsehgucken und allem anderen Geschnösel. Wenn es ganz schlimm kommt, eben auch mit Verabredungen, weil ich als Erwachsener weiß, Schulnoten sind wichtig und mir blutet beim Aussprechen von Verboten und bei Strafe das Herz. Weil es mir eigentlich im Grunde genommen wehtut, das machen zu müssen. Aber ich weiß, wenn ich das nicht mache, versaut sie ihr Zeugnis und im schlimmsten Falle auch die Zukunft. Ich weiß, was sie da verbockt. Und ihr ist das völlig egal. So ist das leider manchmal. Das müssen wir auch sehen. Und dann heißt es, du bist aber gemein, Papa, du magst mich nicht. Wieso werde ich immer bestraft? Ist doch nur aus Versehen passiert, dass ich eine 5 geschrieben habe. Was soll man da sagen? Sag mal, es tut mir leid, ich bleibe bei meiner Strafe. Ich wünsche euch bei diesem Thema, auch bei der Predigt jetzt ganz besonders, wo es darum geht, Gottes Segen und seinen Heiligen Geist, damit ihr auf dem Herzen spürt, was Gott mit Strafe bezwecken will. Ich wünsche euch Gottes Gnade und seinen Heiligen Geist. Amen. Denn das ist genau das Thema von unserem Predigttext, Micha 6, wenn ihr aufgepasst habt. Das klingt natürlich alles ein bisschen altmodisch und ein bisschen mittelalterlich, aber im Grunde genommen geht es darum, dass Gott Gericht hält mit seinem Volk. Gott sagt auf Deutsch, ich habe die Schnauze voll von euch, ich habe mir das eine Zeit lang angeguckt und jetzt sage ich euch mal, was mir an euch nicht gefällt und es gibt Strafe. Es gibt Strafe. Die ersten 5 Verse in Micha Kapitel 6 handeln genau darüber, dass Gott fragt, was habe ich euch getan? Merkt ihr nicht, was ihr euch Gutes getan habt? Und erzählt er eben die großen Dinge auf. Ich habe euch doch aus Ägypten rausgeführt und habe euch Mose, Aaron und Miriam gegeben, die euch anleiten sollen, die euch hinführen sollen zum gelobten Land. Und dann Biliam die Geschichte. Könnt ihr mal nachlesen, ist eine der coolsten Geschichten, die ich finde. In der Bibel, Gott lässt einen Esel sprechen, damit Biliam eben seine Botschaft rüberbringen kann. Und dann erstes Lager im gelobten Land, das heißt Gilgal, erstes Zeltlager, wo sie waren. Jordan überschritten, haben das versprochene Land erreicht, was Gott zugesagt hatte. Und sie verbocken es schon wieder. Gott hat alles Gutes getan und wieso kehrt ihr euch von mir ab? Das sind die ersten 5 Verse. Gott hält Gericht mit seinem Volk und das ist ja auch nichts Neues bei uns. Ihr kennt es alle, am Ende der Zeit gibt es das jüngste Gericht. Und in Petrus im ersten Brief, Kapitel 4, könnt ihr lesen, dass Gott immer bei seinem Volk, bei seinem Haus, sagt Petrus, anfängt. Und das sind wir, die wir hier versammelt sind. Und den Gedanken wollen wir nicht hören. Wir wollen nichts vom Gericht hören, wir wollen nichts davon hören, dass wir uns verantworten müssen für unsere Taten. Und von Strafe wollen wir erst recht nichts hören. Aber was ist, wenn Gott Gericht hält hier mit dem Volk und es auch bestraft und es aber gut meint? Denn wenn wir, genauso wie das Volk Israel, den Glauben Gottes nicht finden im Leben oder sogar ihn gefunden haben und dann verlieren, verlieren wir das Leben. Verlieren wir den Himmel, das Paradies. Und das möchte Gott nicht zulassen. Vieles fühlt sich manchmal wie Strafe an, was wir im Leben erleben. Nicht alles kommt von Gott, aber einiges. Aber Gott will nicht, dass du leidest und Schmerzen hast, sondern Gott will, dass du bei ihm bleibst und das Ziel erreichst. Genauso wie ich das eben erzählt habe von unserer Tochter Emma. Gott hat den Überblick und was dir gerade als unglaubliche und unfaire und ungerechte Strafe erscheint in deinem Leben, hat Gott vielleicht gemacht, damit du bei ihm bleibst und ihn nicht verlässt. Gott liegt etwas an dir. Gott liegt etwas an seinem Volk Israel. Das war so damals schon zu Micha-Zeiten und das ist auch heute so. Aber Gott liegt auch was an dir. Und das ist das Interessante an dieser Strafe, weil wenn Gott nichts machen würde in deinem Leben, wenn du machen könntest, was du wolltest, ohne Konsequenzen, hieße das doch auch, du bist ihm völlig egal. Das ist ein schwerer Gedanke, aber wenn Gott dich straft und erzieht, nennen wir es mal ein bisschen schöner, wenn Gott dich erzieht, dann hat er etwas mit dir im Sinn, dann liegst du ihm am Herzen. Auch wenn du in dem Augenblick sagst, Gott, du bist gemein, das kotzt mich an, ich kann damit gar nichts anfangen, wo bist du in meiner Not? Ihr kennt die Psalmsprüche, wieso hast du mich verlassen? Aber Gott hat dich nicht verlassen, aber er will dich vielleicht dahin bringen, dass du ihn nicht verlässt und bei ihm bleibst. Das ist der Sinn. Und jetzt wird es spannend. Ich gehe mal hier vorn weg für die Technik. Die ersten 5 Verse in Micha sind die Anklageschrift von Gott. Und die ist richtig fürs Gericht aufgezogen. Könnt ihr nachlesen nochmal, gerade die Elberfelder macht das super. Da geht es richtig um Gericht und Aussage. Gott ruft Zeugen an. Welche Zeugen ruft Gott an? Himmel und Erde und hier in dem Falle die Berge, weil sie zuverlässig sind, beeindruckend, mächtig, unumstößlich. Und dann gibt es die Reaktion, und da möchte ich euch alle das heute aufs Herz legen. Dann gibt es die Reaktion von den Menschen, die angeklagt werden. Das sind die Verse 6 und 7. Die sagen nämlich, Gott, du bist so ein harter Gott, wie können wir dich zufriedenstellen? Was sollen wir denn noch machen? Wir machen doch schon so viel für dich. Wir gehen in den Gottesdienst, wir stehen auf zur Lesung, wir singen die Liturgie auch einigermaßen, ich gebe dir vielleicht meinen Zehnten ab. Ich halte mich doch an die Regel. Und dann sagen die Menschen damals Israel in diesen Versen 6 und 7, wenn wir dir 1000 Widder geben würden und einjährige Kälber, du wärst immer noch nicht zufrieden. Wir können machen, was wir wollen, du bist nie zufrieden. Und merkt ihr was? Die wollen Gott nur damit beeindrucken, mit Ritualen und Traditionen und diesem Opfergebrauch. Aber das interessiert Gott überhaupt nicht, weil Gott eben unser Herz will. Wir können Gottesdienst halten, auch ein Pastor kann Gottesdienst halten, ich kann das einfach ablesen. Monoton, ohne Herz, ohne Seele. Und am Ende sage ich euch den Segen, mache einen Haken dahinter und gehe nach Hause. Das Gleiche könnt ihr auch machen und sagen, puh, Ende ist ja vorbei, war heute wieder lange, jetzt bin ich froh, jetzt gehe ich schön essen, geschafft. Aber dann macht ihr genau das, was Gott den Israeliten vorwirft. Ihr haltet euch nur noch an Rituale, ihr opfert zwar was und ihr haltet euch an die Regeln, aber ohne Herz. Und dann ist das für mich sinn- und zwecklos, sagt Gott. Und das muss uns bewusst sein. Wenn wir beten, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir Dinge angeblich für Gott tun und wir rattern sie nur runter, stumpf und routiniert, aus Tradition. Taufe, Abendmahl, ich gehe einfach zum Abendmahl, mach mein Ding, nimm das Brot, schluck den Wein runter, sag zum Schluss Amen, aber ich bin überhaupt nicht mit dem Herzen da. Dann ist das genau das, was Gott den Israeliten vorwirft. Ohne Herz und Verstand glaube ich an Gott. Ich hake einfach nur die Dinge ab, die ich tun soll. Weil das man so macht in der Kirche und im Glauben. Aber Gott sagt, ich habe es dir doch gesagt. Das sagt dann der Prophet Micha. Ich habe dir doch gesagt, was gut ist und was ich will. Habt ihr aufgepasst? Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein. Aber auch das kann man ohne Herz und Verstand. Auch das geht ohne Herz und Verstand. Und da muss uns doch ein Groschen fallen irgendwo, dass es Gott nicht um Rituale geht. Gott geht es nicht um Religion. Denn das ist Religion. Ich mache bestimmte Riten, ich halte mich an bestimmte Traditionen und dann habe ich Gott gnädig gestimmt und Gott gibt mir einen Daumen hoch. Aber Gott sagt, ich will deine blöde Religion gar nicht. Ich will dein Herz. Ich will dein Glauben, ich will dein Vertrauen und dann ist alles andere sinn- und zwecklos. Aber damit ihr mich richtig versteht, Gott mag Rituale, Auch den Opferkult mit den Tieren, muss ich sagen, hat Gott so gewollt im Alten Testament. Aber nicht ohne Glauben und Vertrauen, nicht ohne Herz, nicht ohne persönliche Beziehung mit ihm. Wenn ich zum Abendmahl gehe und ich spreche kein einziges Mal, weder vorher noch währenddessen noch nachher mit Gott, mit Jesus, kein Gebet, nichts, dann ist das herzlos. Das Abendmahl ist gut. Vorwurf von Paulus an Korinth, die haben Abendmahl gefeiert und einfach ein Fest draus gemacht. Da hat keiner mehr an Jesus gedacht beim Abendmahl. Und deswegen, sagt Paulus, deswegen sind viele von euch krank und schwach. Weil ihr feiert zwar Abendmahl, aber ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Ihr feiert Abendmahl, ohne an Gott, an Jesus zu denken, ans Kreuz, an die Auferstehung. Gott möchte mit dir reden. Und es bringt doch nichts, wenn ich aufstehe vorm Lesen des Bibeltextes, weil das Tradition ist. Aber wenn ich sage, hey, das ist Gottes Wort, das ist Gold wert, mehr als Gold wert, das spricht mich an, das ist ein Liebesbrief für mich und Gott selbst redet da mit mir, der Schöpfer dieser Welt, der vergeben kann, der Leben schenken kann, der Leben nehmen kann und der spricht jetzt mit mir und deswegen erweise ich ihm die Ehre und stehe auf. Und versteht ihr, dann erhält das ganze Ritual Herz. Und das will Gott haben. Alles andere interessiert ihn nicht. Du kannst zum Glauben kommen und dein Herz ist voll mit Gott und Jesus und Gott ist völlig zufrieden. Und da muss man natürlich lernen, wie geht das, was steht in der Bibel. Und dann ist immer die Gefahr, dass man sich in Routine und Tradition verfängt, dass man Dinge auf einmal macht, ohne Herz, ohne Liebe, ohne Feuer im Hintern, ohne Begeisterung, weil es normal geworden ist. Ach ja, Jesus ist gekreuzigt worden und ist auferstanden, ist ja toll. Geht nicht. Geht nicht. Manchmal passiert das. Manchmal passiert es, dass wir uns selber in so eine Routine hineinbegeben, ohne es zu merken. Und deswegen dann das Gericht Gottes. Nennen wir es mal Erziehungsstunde. Gott sagt, stopp, jetzt reicht's. Du bist total am vor dich hin plätschern in deinem Glauben. Das Feuer ist weg, die Liebe ist weg, die Freude, dein Vertrauen, dein Glaube ist weg. Jetzt muss ich mal mit dir reden und sagen, so geht das nicht. Das tut dir selber doch nicht gut. Und das nennt die Bibel Gericht. Wenn Gott etwas sagt, was dir nicht gefällt, dass dein Verhalten nicht in Ordnung ist. Und das will keiner von uns. Wir wollen von Gott hören, du bist toll, du machst das richtig, du machst das gut. Aber was wir nicht hören wollen von Gott, das, was du da tust, ist nicht gut. Und dann kommen wir wieder zu einem von diesen älteren Worten. Dann will Gott doch mit den Worten, was er dir sagt, auch wenn sie wehtun und nicht schön sind, Umkehr. Gott hat doch keine Freude daran, dich niederzumachen, dich niederzudrücken, dir Leid und Schmerzen zuzufügen, sondern Gott hat ein Interesse, durch sein strafendes Gerichts- und Erziehungswort dich wieder auf den richtigen Pfad zu bringen. Das tut weh, bitte versteht mich richtig. Ich habe schon selber genug Situationen im Leben gehabt, wo ich dachte, was soll das, Gott? Das tut mir weh. Und am Ende, rückblickend muss ich sagen, Gott, das war genau das Richtige. Danke, dass du mich davor bewahrt hast, sonst wäre ich einen Weg gegangen, der weggeführt hätte von dir. Gott möchte dein Herz haben. Und Gott hat gesagt, was er will. Sein Wort halten, Liebe üben und demütig sein. Aber mit dem Herzen. Nicht irgendwie niederknien, niederbeugen, ohne Herz und Verstand, sondern er will dein Herz. Und das Spannende ist doch, dass man immer denkt, im AT, da war Gott so ein brutaler, harter Gott mit Opfern und mit Blut und Krieg. Aber wenn ihr diese Stelle heute genau lest, dann merkt ihr, es ist genau der gleiche Gott, der Vater von Jesus Christus, der Jesus gesandt hat und der sein Leben gegeben hat am Kreuz. Es ist genau das Gleiche. Die Riten haben sich vielleicht geändert. Das Verständnis ist gewachsen, wie Gott ist.
durch Jesus Christus vor allen Dingen. Aber der Gott des Alten Testamentes ist der gleiche wie des Neuen Testamentes. Er ist genauso gnädig und barmherzig und er vergibt gerne, wenn ihr danach fragt. Was in eurem Leben ist vielleicht nicht in Ordnung? Wo habt ihr euch verrannt in eurer Einstellung vielleicht, in eurem Glauben? Mittelalter ist ein super Beispiel. In der Bibel steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wer seine Sünden bekennt und in Jesu Namen um Vergebung bittet, der bekommt sie. Und was hat das Mittelalter daraus gemacht? Die katholische Kirche, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Steht da nicht. Der russisch-orthodoxe Patriarch sagt genau dasselbe. Geh in den Krieg in die Ukraine und die werden deine Sünden vergeben und du kommst ins Paradies. Steht da nicht, nirgendwo in der Bibel. Und dann ist irgendwann der Tag, wenn Gott sein Gericht hält. Aber das sind ja Menschen weit weg, Mittelalter ist weit weg, der russische Patriarch ist weit weg. Wo meinst du, dass du dein Glauben nur noch stumpfsinnig vor dich hinlebst? Und wo würde Gott mit dir ein Erziehungswörtchen reden wollen? Und bist du bereit, das anzunehmen? Also Strafe, die gut gemeint ist, pädagogische Strafe, Erziehung von Gott, weil er es gut mit dir meint. Deswegen lade ich dich heute einfach ein, nochmal deinen Glauben zu überprüfen, anzuschauen. Wo ist dein Herz nicht mehr mit dabei? Wo machst du einfach Dinge, weil man das einfach so macht? Und du kannst Gott einfach fragen, das wiederzubeleben. Wenn Gott vergeben kann und Leben schenken kann, dann ist er auch der richtige Ansprechpartner, wenn du merkst, da muss mein Herz mal wieder richtig durchstarten. Das fragen mich ganz viele. Pastor Gommlich, am Anfang, als ich zum Glauben kam, da war noch richtig Feuer und Liebe dabei und da habe ich auf Gott vertraut, habe gebetet, habe das Gefühl gehabt, alles passiert so, wie ich es will, wie Gott das will, aber jetzt nicht mehr. Was kann ich machen? Die Sache ist ganz einfach. Gott darum bitten, dass er das Herz wiederbelebt, dass er wieder Freude schenkt und Glaubenserfahrung. Oft sind wir selbst, die wir uns verrannt haben, in Dinge, die wir tun, aber wir haben gar nicht danach gefragt, was Gott dazu sagt. Und das wollte ich euch heute mitgeben. Das ist eigentlich ein alter Text, Micha 6, tausende Jahre alt. Aber ich finde, er trifft auf unsere Kirche zu, und er trifft auf jeden von uns, mich inklusive zu, dass wir immer aufpassen müssen, dass unser Glaube nicht einfach zu einem stumpfsinnigen Abhaken von Regeln und Ritualen und Formen und Vorschriften wird. Wenn, dann ist es egal, wenn das Herz dabei ist. Dann kann man zum Jugendgottesdienst gehen, der total laut und abgeflippt ist. Dann kann man zum alten, traditionellen Gottesdienst gehen. Es ist egal, weil mein Herz dabei ist und dann ist für jeden was zu finden. Selbst in so einem alten Lied, wie wir es eben zwischen den Lesungen gesungen haben, dann ist was dabei. Und dann verstehen wir auch manchen schweren Spruch in der Bibel, wenn das Herz mit dabei ist. Weil wir wissen, Gott meint es gut. Mit dir, mit dem Volk Israel und mit unserem Glauben. Amen. Wir singen das Lied. Ich denke, nicht alle kennen es, aber ich mache euch einfach Mut mitzusingen. Es ist ein alter Schmöker. Ich habe gerade einen alten Freund hier aus Haus Friede, EC, alten Zeiten. Und ich glaube, das haben wir ein paar Mal gesungen, Christian, da. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Und darum geht's. Gott hat das Ziel für dich vor Augen und er will, dass du das auch nicht aus den Augen verlierst. Und deswegen gibt es manchmal auch für uns Erziehungslektionen von Gott, weil er will, dass wir das Ziel erreichen.